Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun, zuerst hören Sie die Schlagzeilen. Präsident möchte, dass Disziplin in der neuen normalen Gestaltung menschlich angewendet werde. Vizepräsident, die Regierung bereitet sich auf ein Schema zur Erholung der islamischen Scharia Wirtschaft und Finanzen vor. Pelindo III lädt Südkorea zum Bau eines Kühllagers in der Lamong Bu ein. Provinzregierung und PHRI Babel bereitet sich auf ein Touristengesundheitsprotokoll vor. Malaysia beginnt Entscheidungen zu lockern. Schulen in Südafrika werden wieder geöffnet. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der Präsident Joko Widodo wünscht sich, dass die Anwendung von Disziplin bei der Einführung der neuen normalen Gestaltung menschlich umgesetzt werden könne. Dies sagte der Sprecher des Präsidenten Fadlur Rahman bei seinem Besuch in der Redaktion der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Wisma Antara in Jakarta am Dienstag. Ihm zufolge werde die Disziplin durch eine humanistische Ernährung in der Gemeinschaft entstehen. Er teilte mit, dass die Regierung aufgrund des Gesetzes über Gesundheitsnotfall Strafen und Geldstrafen für die Menschen, die gegen Gesundheitsprotokolle verstoßen, verhängen könne. Laut Fadlur Rahman sei der Präsident davon überzeugt, dass das indonesische Volk weiterhin eingeladen werden könne, Disziplin anzuwenden und nicht möchte, dass die Gemeinschaft die Disziplin nur aufgrund von Zwang ausübe. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin sagte, dass die Regierung sich auf ein politisches Schema vorbereite, um die Wirtschaft und Finanzen mit islamischem Scharia-System, die von der COVID-19-Pandemie betroffen ist, zu erholen. Das ist ein Teil der vollständigen wirtschaftlichen Erholung des Landes. Dies sagte Ma'ruf Amin am Dienstag in einer Erklärung, die in Jakarta erhalten wurde. Er sagte dazu weiter, die Regierung bereite sich darauf auch vor, dass die wirtschaftliche und finanzielle Erholung auch die Scharia Wirtschaft und Finanzen umfasse, da dies auch Auswirkungen auf islamische Banken, Baitul Mal oder islamische Kreditgeber und die Scharia Volksfinanzierungsbanken hat. Derzeit bemüht sich die Regierung darum, die Startwirtschaft mit der Gewährung der Anreise für die von der COVID-19-Pandemie betroffene wirtschaftliche Erholung zu steigern. Ma'ruf zufolge müssen die Anreise auch den Scharia-Wirtschaft- und Finanzsektor einbeziehen. Daher bereitet sich das Nationale Scharia-Wirtschaft- und Finanzkomitee auf seinen Plan angesichts der Wiederherstellung der Scharia-Wirtschaft und Finanzen, die von dem COVID-19 betroffen vor. Der staateigene Betrieb für die Hafenverwaltung PT Pelabuhan Indonesia Pelindo III lädt ein Unternehmen aus Südkorea dazu ein, ein Kühllager unter Nutzung der Technologie von flüssig Erdgas LNG im terminal der Lamong Buh in Surabaya Osiafa zu errichten, um die reibungslose Logistik in dieser Region zu unterstützen. Der Direktor für die Geschäftsumwandlung und Entwicklung bei Pelindo 3, Toto Nugroho, sagte in einer Pressemitteilung in Surabaya am Sonntag, dass diese Zusammenarbeit eine gute Gelegenheit innerhalb der COVID-19-Pandemie sei, dass sie den Wert jedes Unternehmens steigern und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern vertiefen könne. Er sagte dazu weiter, dieses Kühllager werde eine Anziehung für Benutzer von Hafendiensten in Ostjava und Indonesien sein, da diese Einrichtung sehr wichtig ist, um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst durch längere Haltbarkeit aufzusichern und Kosten zu reduzieren. Die Provinzregierung der Bangka Belitung Inselgruppe Babel bereitet sich nun gemeinsam mit dem Verband Indonesischer Hotel und Restaurant VHRI auf das Gesundheitsprotokoll des Tourismussektors vor. Dies hat mit dem Plan der Regierung zur Wiedereröffnung der Tourismusobjekte in Bangka Belitung zu tun, nachdem sie wegen des COVID-19 geschlossen wurden. Der Gouverneur der Bangka Belitung Inselgruppe Erjaldi Rusman Johan sagte in Pangkal Pinang am Sonntag, dass die Regierung strenge Gesundheitsprotokolle in Restaurants und Hotels einführen werde, um die Verbreitung des Coronavirus zu behindern. Er sagte dazu weiter, die Bangka Belitung Inselgruppe sei eine von 4 Provinzen, die von der Zentralregierung genehmigt wird, um Touristen zu empfangen, so dass Betriebsstandards unter Gesundheitsvorsorgeregeln erforderlich seien, damit sie die rückläufige Wirtschaft wegen der COVID-19-Pandemie in dieser Inselgruppe erholen kann. Der malaysische Premierminister Muhyiddin Yassin gab bekannt, dass die Regierung ab Mittwoch, den 10. Juni 2020, einige Maßnahmen der Bewegungskontrolle MCO während der COVID-19-Pandemie lockern werde. Die malaysischen Bürger dürfen fast alle sozialen, wirtschaftlichen und sogar religiösen Aktivitäten unter Einhaltung von Diensten und anderen Sicherheitsvorschriften durchführen. Das Gebet in der Moschee wird wieder erlaubt. Muhyiddin sagte, dass die Regierung plane, die Schulen ab Mittwoch bis zum 31. August schrittweise wieder zu eröffnen. Muhyiddin sagte in einer Rede, die am Montag, den 8. Juni national ausgestrahlt wurde, dass Statistiken des Gesundheitsministeriums zeigten, dass der Übertragungsgrad der Coronavirus gesunken sei und kontrolliert werde. Kinder in Südafrika können ab Montag wieder in ihre Schulklassen gehen, nachdem die lokale Regierung die Beschränkungen schrittweise gelockert hat. Die südafrikanische Behörde hat die Beschränkungen während der Quarantäne für mehrere Monate eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterdrücken. Die Wiedereröffnung der Schule wurde verzögert, nachdem einige Lehrer Gewerkschaften das Schulpersonal aufgefordert hatten, gegen den Plan der Regierung zu kämpfen. Die Lehrer Gewerkschaften brachten zum Ausdruck, dass viele Schulen keine angemessenen Gesundheit- und Hygiene-Richtlinien hätten, sodass sie die Sicherheit von Lehrern und Schülern nicht garantieren könnten. In Südafrika werden mehr als 50.000 SARS-CoV-2-Fälle gemeldet und etwa 1.000 Menschen sind zu Todesopfern von COVID-19 geworden. Diese Zahl ist die höchste in der Region der afrikanischen Subsahara. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.964,20 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.803,09 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.073 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Unser Kommentar hat heute das Thema Beendigung der nordkoreanischen Kommunikationsbeziehungen zu Südkorea verhindert die Versöhnungsbemühungen. Noch nie fertig in der Überwindung der Coronavirus-Pandemie steht Südkorea vor neuen Bedrohungen von den nächsten Nachbarn Nordkorea. Die nordkoreanische Regierung gab bekannt, die Kommunikationsbeziehungen mit Südkorea abzubrechen. Die Nachrichtenagentur Nordkoreas KCNA berichtete, dass die Entscheidung der Regierung heute Dienstag, den 10. Juni, Ortszeit beginnt. Laut KCNA bestand die Entscheidung der Regierung in Pyongyang darin, alle Kommunikationskanäle mit Südkorea zu beenden und das Wichtigste, die Beendigung direkter Telefonleitungen oder Hotlines zwischen den Führern der beiden Länder. Die Beendigung der Kommunikation kann problemlos erfolgen, da jeder eingehende Anruf aus Südkorea über ein Verbindungsbüro in der Stadt Kaesong an der nordkoreanischen Grenze erfolgen muss. Das Verbindungsbüro für Kommunikation in Kaesong wurde 2018 auf Übereinstimmung der beiden Länder als Ergebnis einer hochrangigen Konferenz der beiden Länder mit dem Ziel errichtet. Dies diene dazu, die Spannungen in den Beziehungen abzubauen. Seitdem konnten die beiden Regierungen sich zweimal täglich in Verbindung setzen. Wie von der Regierung in Pyongyang behauptet, war die Unterbrechung der Kommunikation die erste von Aktionen gegen Südkorea. Die nordkoreanische Regierung nennt in diesem Kommunikationsboykott dasselbe Nachbarland, die Nation Korea, als Feind. Die Entscheidung, die Kommunikation zu beenden, wurde von Nordkorea getroffen, weil sie wegen des Luftballons, der aus Südkorea eingeflogen wurde und für die Menschen in Nordkorea bestimmt ist, verärgert ist. Zusammen mit den Luftschiffen gibt es Schriften oder Lesungen und manchmal auch Essen mit dem Ziel, die Menschen in Nordkorea zum Lesen oder Essen zu verleiten. Es könnte sein, dass es Nordkoreaner gibt, die es heimlich nehmen, um ihre Neugier auf die Nachrichten aus der Außenwelt zu wecken oder die Situation ihrer Verwandten in Südkorea zu erfahren. Momentan verbot die nordkoreanische kommunistische Regierung ihren Bürgern, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen und Nachrichten aus dem Ausland zu hören, zu sehen oder zu erfahren. Für die Menschen in Nordkorea ist die Entscheidung der Regierung, die Kommunikation mit Südkorea zu unterbrechen, nicht sehr wichtig, da es sehr wahrscheinlich ist, dass sie die Nachrichten auch nicht kannten. Obwohl sie nicht in der Lage sind, mit der Außenwelt zu kommunizieren, der Schritt des nordkoreanischen Führers kann jedoch nicht nur seine Macht unter Beweis stellen, sondern auch die Beziehungen zu Südkorea beeinträchtigen und sich auf die Bemühungen für Versöhnung zwischen den beiden Ländern und der Nation auswirken, die auch den Koreakrieg und die Unterschiede in der politischen Ideologie getrennt sind. Das war der Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 10. Juni ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit der Unterzeichnung des Freundschaftsabkommens zwischen Indonesien und Kairo, Ägypten am 10. Juni 1947. Am 10. Juni 1947 wurde der Vertrag der Freundschaft der Indonesischen Republik mit Kairo, Ägypten unterzeichnet. Der indonesische Präsident Sukarno schickte eine diplomatische Mission nach Ägypten mit Abdul Monaim, nachdem ein ägyptischen Generalkonsulat in Bombay errichtet worden war und er ein paar Monate früher Yogyakarta besucht hatte. Die diplomatische Mission, die vom stellvertretenden Minister für Auswärtige Angelegenheiten H. Agus Salim angeführt wurde, diente dazu, die Unterstützung für die Unabhängigkeit von Indonesien in der internationalen Welt zu mobilisieren und einen Freundschaftsvertrag zwischen Ägypten und Indonesien zu unterzeichnen. Der politische Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen den beiden Ländern wurde im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von Ägypten unterzeichnet. Die ägyptische Seite wurde durch Premierminister Nokrasi Pascha, der auch als Außenminister von Ägypten diente, und die indonesische Seite wurde von Agus Salim vertreten. Mit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages wurde die Souveränität Indonesiens als unabhängiges Land unterstützt. Ägypten ist das einzige Land, das die Souveränität Indonesiens de facto und de jure zu der Zeit anerkannte. Diese Vereinbarung war der erste Sieg der indonesischen Diplomatie im Ausland sowie das Scheitern der Niederlande, die Anerkennung von Souveränität Indonesiens im Ausland zu verhindern. Wir kommen zu dem Ende des Sechstägigen Krieges am 10. Juni 1967. Der Sechstägige Krieg oder der Arabisch-Israelische Krieg von 1967 war ein Krieg zwischen Israel und den drei arabischen Ländern, nämlich Ägypten, Jordanien und Syrien. Die drei Länder erhielten auch aktive Unterstützung aus dem Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Sudan und Algerien. Der Krieg dauerte 132 Stunden 30 Minuten oder weniger als 6 Tage. Nur an der syrischen Front dauerte der Krieg volle 6 Tage. Am Ende des Krieges erobte Israel Ost-Jerusalem, den Gaza-Streifen, die Sinai-Halbinsel, den Westufer und die Golan-Hochebene. Der Ausgang dieses Krieges wirkte sich bis heute auf die Geopolitik der nahöstlichen Region aus. Dieser Krieg wurde von der Unzufriedenheit der Araber mit seiner Niederlage im Arabisch-Israelischen Krieg in Jahren von 1948 und 1956 verursacht. Wir schließen Vergangenheit und Gegenwart mit der Einweihung der längsten Brücke zwischen den Inseln Java und Madura am 10. Juni 2009. Die Suramadu Nationale Brücke ist eine Brücke, die die Madura Strait kreuzt und die Insel Java und Madura verbindet. Mit einer Länge von 1438 Metern ist diese Brücke die längste Brücke in Indonesien heute und besteht aus drei Teilen. Die Brücke wurde zu Beginn des Baus von Präsident Megawati Soekarnoputri am 26. August 2003 eingeweiht und von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono am 10. Juni 2009 eröffnet. Der Bau der Brücke zielte darauf ab, den Aufbau auf den Madura-Insel bezüglich der Infrastruktur und der wirtschaftlichen Entwicklung in Madura, die relativ gering im Vergleich zu der Region in Ostjava ist, zu beschleunigen. Weil es zwei Inseln miteinander verbindet, wurde eine Bautechnologie entworfen, dass Schiffe unter der Brücke passieren können. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören.
Jangan gantungkan hati ini. padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien hat heute das Thema In der Zeit der neuen Normalität läuft das Seemod-Programm im Logistik-Kommunikationssystem weiter. Das Generaldirektorat für den Seetransport des Verkehrsministeriums hat sichergestellt, dass die logistische Lieferung über das Seemod-Straßenprogramm während der neuen Normalitätsperiode weiterhin gewährleistet ist. Eine der Strategien ist die Verwendung eines Logistik-Kommunikationssystems LCS, sagte der Direktor für Verkehr und Seetransport im Verkehrsministerium Kapitän Wisnu Handoko am Sonntag, den 7. Juni in Jakarta. Laut Wisnu Handoko, wie das von der Telekommunikationsgesellschaft Telkom entwickelte LCS-System weiterhin aktualisiert, damit es in Zukunft die Öffentlichkeit beim Zugriff auf verschiedene Informationen unterstützen und erleichtern kann. Es umfasst unter anderem den Fahrplan für die Schiffe, Schiffverfolgungspositionen, Containerverfügbarkeit, Versandaufträge, Fahrtentscheiber, Versandkosten, Statistiken über ab- und zurückgehenden Frachttransport bis hin zum Verkaufspreis von Grunds- und Hauptnahrungsmittel. Darüber hinaus werden die Frachtdaten mit dem LCS-System verschärft, um Abweichungen bei der Verwaltung des Seemod-Programms zu vermeiden. Dazu wurden Registrierungen gemäß dem nationalen Personalausweis und der Steueridentifikationsnummer eingeführt. Darüber hinaus erklärte Wisnu Handoko, dass die Informationen über die Fracht und den Schiffraum, den Geschäftsprozess bezüglich der Bestellung, des Versandcontainers, der Transparenz, der Standardisierung der Logistikkosten und der Erfassung der Preisunterschiede bei Grund- und Hauptnahrungsmittel wesentlich erleichtert wurde. Das Ziel ist es, neben der Minimierung des physischen Kontakts auch einen fairen Wettbewerb zu fördern, da die Unternehmen den Preis des jeweils anderen einsehen können. Die Unternehmen müssen außerdem ihre jeweiligen Servicegebühren hochladen. Das Verkehrsministerium will damit erreichen, das je mot logistik program indir chai dir neue normalität nur von akteuren im handel mit grunds und hauptnahrungsmittel zwischen den inseln genutzt werden kann, um das volumen der schiffgüter weiter zu erhöhen und den regionalen bedarf zu decken. Laut Wisnu Handoko Wudih, das Verkehrsministerium, mehrere Regionalleiter, die ihr Engagement unter Beweis gestellt haben, nur den Transport der regionalen Produkte zuzulassen. Der Großteil der Ladung enthält Fisch, Holz, Kopra und anderes. Darüber hinaus erklärte Wisnu Handoko, dass die Behörde für Logistik und das Handelsministerium dafür gesorgt hätten, das Reis, Zucker, Speiseöl, Mehl und anderes unter Verwendung von Seemotschiffen in verschiedene Teile des Archipels transportiert werden. Während der Covid-19-Pandemie dürfen Frachtschiffe und spezielle Seetransportschiffe weiterhin unter Beachtung der Bestimmungen des Gesundheitsprotokolls für den Umgang mit dem Coronavirus und der Kriterien zur Überwachung der Reisebeschränkungen für Personen auf den Seewegen fahren. Das war unser Indonesien.
Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang, oleh sio sayangi rasa sayang badani. Yeah, ayahku adalah sang matahari dan ibuku rembulan. Langkah dan ku berlari merebut masa depan, oleh siu sayang rasa sayang badani.
Lebih dari pemenang, tinggikan. Oh, oh. dibesarkan oleh angin dan gelombang.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder im Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir den Hügel Merese in der Provinz West Nusa Tenggara. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Mandalika is ein Tourismusgebiet im Bezirk Lombok Tengah der Provinz West Nusa Tenggara. Seit dem Jahr 2017 wird Mandalika als Sonderwirtschaftszone des Tourismus eingeweiht, die voraussichtlich zu einem Erholungsgebiet werden kann, das in Lombok recht repräsentativ ist, da das Gebiet mit einigen Hotels und verschiedenen Freizeiteinrichtungen fertiggestellt wurde. Heute hat Mandalika 7 wunderschöne Naturtourismusorte. Einer von ihnen ist der Hügel Merese. Der Hügel ist der beste Ort, um das Mandalika-Panorama vom Hochland aus zu genießen. Der Hügel liegt zwischen den Stränden Serenting und Tanjung Aan. Es macht Spaß, auf den Hügel zu klettern. Diese Aktivität kann auch ihre Kalorien verbrennen. Da der Hügel sehr breit ist, haben die Touristen viele Auswahlen, in welchen Orten oder mit welchen Hintergründen sie die Fotos machen möchten. Alle Panoramen auf dem Hügel Merese sind wunderschön. Der erstaunlichste Punkt auf dem Merese-Hügel ist oben. Sie sollten durch einen gewundenen Pfad gehen, um dorthin zu gelangen. Die interessanteste Aktivität, die Sie machen müssen, wenn Sie auf dem Merese-Hügel sind, ist den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang zu beobachten. Auf dem Hügel können Sie auch die Panoramen der Strände von Tanjung Aan, Serenting und Batu Payung sehen. Von einer höheren Position aus wird die Schönheit der beiden Strände deutlich zu sehen sein. Auf dem Hügel gibt es viele Instagrammable Stellen, die schade sind, um zu verpassen. Eine weitere lustige Aktivität, die Sie auf dem Merese-Hügel machen können, ist Camping. Der Hügel Merese ist ein lustiges und angenehmes Reiseziel, besonders nachts und morgens. Es gibt keine spezielle Einrichtung auf dem Hügel. Wenn Sie essen oder trinken möchten, können Sie in ein Restaurant oder Café außerhalb der Umgebung kommen und die Entfernung ist nicht zu weit entfernt. der merese hügel liegt in der Straße Kota Lombok. Zum merese hügel zu gelangen, können Sie 2 Stunden von der Stadt Mataram oder 40 Minuten vom internationalen Flughafen in Lombok mit Kraftfahrzeugen fahren. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen in dem gleichen Programm mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Aku ingin kamu berjanji untuk tidak berbohong lagi. Aku bosan menerka-nerka mana yang dusta mana yang nyata. Aku ingin kamu berjanji untuk tidak berbohong lagi. Aku bosan menerka-nerka mana yang dusta mana yang nyata.
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung von Sprache und Literatur des indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Biaya Sewa Kamar Indokos, auf Deutsch Mietgebühr für ein Pensionzimmer. Liebe Zuhörer, nun will ich Ihnen als Beispiel für den heutigen Unterricht ein Gespräch auf Indonesisch mit dem Thema Biaya Sewa Kamar Indokos auf Deutsch Mietgebühr für ein Pensionzimmer vorstellen.
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie es wiederholen. Berapa? Berapa? Auf Deutsch. Wie viel oder wie hoch? Biaya sewa. Biaya sewa auf Deutsch die Mietgebühr. Kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam auf Deutsch das Badezimmer ist im Inneren. Kamar mandi di luar. Kamar mandi di luar auf Deutsch das Badezimmer ist draußen. Yang mana? Yang mana auf Deutsch welcher? Berapa biaya sewa kamar di sini? Berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch, wie hoch ist die Zimmermietgebühr hier? Mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Yang ada kamar mandi di dalam berapa? Auf Deutsch, wie hoch ist die Mietgebühr des Zimmers? Idem Badezimmer im Inneren. Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja. Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja. Auf Deutsch, ich nehme das Badezimmer im Inneren. Im Gespräch sagte Kevin, berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch, wie hoch ist die Zimmermietgebühr hier? In dieser Frage gibt es das Fragewort berapa. Auf Deutsch, wie hoch oder wie viel? Wenn Sie nach dem Preis fragen, müssen Sie das Wort berapa verwenden. Beispiel, berapa biaya sewa kamar di sini? Berapa biaya sewa kamar di sini? Auf Deutsch, wie hoch ist die Zimmermietgebühr hier? Die Antwort, die Sie möglicherweise hören, ist der Preis des Zimmers oder eine weitere Frage, um nach einer Zimmerauswahl zu fragen. Wie, mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? In diesem Gespräch antwortet der Wachmann der Pension mit der Angabe der Zimmermietgebühr, nämlich 1.100.000 Rupiah. 1.100.000 Rupiah. Auf Deutsch, 1.100.000 Rupiah. Der Wachmann der Pension fragte auch nach dem Zimmer, das Kevin mieten will, nämlich mau kamar yang mana? Mau kamar yang mana? Auf Deutsch, welches Zimmer wollen Sie? Der Ausdruck wird verwendet, um nach Zimmerauswahl zu fragen. Sie können das Wort berapa? Auf Deutsch, wie viel oder wie hoch verwenden? Nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach der Summe, der Menge. Oder dem Betrag zu fragen. Beispiel, berapa banyak kamar di sini? Berapa banyak kamar di sini? auf Deutsch? Wie viele Zimmer gibt es hier? Der Ausdruck wird verwendet, um die Anzahl der Zimmer in der Pension zu erfragen. Ein anderes Beispiel ist, berapa orang yang in der Kost di sini? Berapa orang yang in der Kost di sini? Auf Deutsch, wie viele Internatspersonen sind hier? Der Ausdruck wird verwendet, um die Anzahl der Internatpersonen zu erfragen. Bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch auf Indonesisch nochmals an.
Berapa biaya sewa kamar di sini?
Mau kamar yang mana?
Yang ada kamar mandi di dalam berapa?
1.100.000 rupiah.
Kalau yang kamar mandi di luar berapa?
800.000 rupiah. Mau yang mana?
Saya ambil yang kamar mandi di dalam saja deh.
Oke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Segalanya kepadamu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Roposai.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.